Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dressurstudien Pferd zum Pferd Podcast. Und das Ganze könnte jetzt so richtig weihnachtlich werden, in harmonischer Stimmung. Und unser neues Heftthema passt da auch ganz wunderbar zu, wenn das Pferd den Menschen spiegelt, Achtsamkeit. Und ich freue mich jetzt, bevor wir jetzt hier weiter im Text vorangehen, erst einmal, dass Nils Michael Becker wieder bei mir ist. Hallo Nils.
Hallo Claudia. Ja, wir haben es eine Weile vergeblich versucht, muss man vielleicht dem staunenden Publikum erklären. Die Gründe, aus denen das alles nicht geklappt hat, unsere letzten vier Anläufe, lassen wir besser unerwähnt,
besser
sonst hätten wir uns für komplett. Genau, sagen wir einfach mal, es gab gewisse technische Schwierigkeiten, aber jetzt sind wir ja dran.
Genau, jetzt sind wir ja dran. Und ich muss auch zugeben, obwohl wir in der Adventszeit sind, ist mir gar nicht so weihnachtlich zumute. Ich bin geradezu im Gegenteil im Moment ziemlich auf Sturm gebürstet. Und das liegt an einer Geschichte, die in dieser Woche der WDR ausgegraben hat. Der WDR hat eine junge Frau getroffen, die mittlerweile 17 Jahre alt ist, die im Alter von 13 Jahren von ihrem Trainer sexuell missbraucht worden ist. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Die ganze Geschichte ist vor Gericht gegangen.
Also 16 Mal kann man ruhig sagen. 16 Mal hat der WDR oder hat das Landgericht, das er ein Urteil gesprochen hat, rausgearbeitet. 16 Mal hat es da einen sexuellen Übergriff gegeben.
Ja, einen sexuellen Übergriff inklusive einer Entjungferung. Das heißt, dieses junge Mädchen hat also ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit Gewalt erleben müssen. Der Mann ist verurteilt worden zu 4 Jahren Haft. Das ist, Nils, du kannst mich korrigieren, für jemanden, der bisher nicht vorbestraft war, schon ein Spruch, wenn man im Hinterkopf hat, dass lebenslänglich in Deutschland 15 Jahre erst einmal ist.
Ja, also das ist sicherlich jedenfalls eine Strafe, bei der man jetzt nicht spontan sagen würde, das ist zu wenig, sondern das bewegt sich offensichtlich in einem üblichen Rahmen und ist für sich nicht zu beanstanden. Aber erzähl mal, wie die Geschichte weitergeht, denn der Klopper kommt ja noch.
Der Klopper kommt ja noch, genau. Wir wissen nicht, was dazu geführt hat. Wir wollen mal positiv sein, dass irgendwelche Sozialarbeiter gedacht haben, dass es sinnvoll ist, dass der Mann schnell resozialisiert wird, wenn er bisher nicht vorbestraft war. Auf jeden Fall nach einem Jahr Haft hat er tagsüber Freigang bekommen.
An den Wochenenden hat er Freigang bekommen.
Genau, an den Wochenenden hat er Freigang bekommen. Da kann man drüber diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Was aber tatsächlich geschehen ist, ist, dass er wieder Turniere geritten ist. Und damit die Möglichkeit natürlich bestand, dass er auf sein potenzielles Opfer wieder trifft. Was man jetzt für den Hintergrund noch wissen muss, die FN hat einen sogenannten Disziplinarausschuss, der sich mit Fällen beschäftigt, wo Reiter, ich sag mal, straffällig werden oder gegen Ethiknormen verstoßen und wo hier sanktioniert werden kann. Eine der möglichen Sanktionen ist, dass man einem Reiter die sogenannte Trainerlizenz entzieht, wenn er sie denn besitzt. Das hat die FN in dem Fall auch getan. Was die FN in dem Fall aber nicht getan hat, war, die Turnierreiterlizenz zu entziehen. Das heißt, der verurteilte Straftäter konnte in seinem Freigang wieder Turniere reiten.
Es ist de facto danach nichts passiert. Das mindert aber die Dramatik dieser Geschichte im Grunde ja auch nur ein bisschen. Also man hat in der Tat davon abgesehen, über den Entzug seiner Trainerlizenz hinaus tätig zu werden. Und offensichtlich ist es ja so, dass diese Jahresturnierlizenz wird jährlich, nehme ich an, verlängert. Und man hat, der Verurteilte hat offensichtlich einen Antrag auf Verlängerung auch gestellt. Und da war dann die Frage, soll man den zurückweisen vor dem Hintergrund des Geschehens oder soll man das nicht tun? Die FN behauptet, sie habe mit der Disziplinarkommission gesprochen und die habe geäußert, es gäbe überhaupt keine Möglichkeit, diese Verlängerung zu verweigern. Das habe also überhaupt keine Aussichten auf Erfolg und man müsse die im Grunde geben. Wie sich jetzt nach Recherchen des WDRs herausstellt, ist das wohl so nicht gewesen. Die Disziplinarkommission sagt ganz klar im Gegenteil, wir haben eigentlich angeregt, diese Lizenz nicht wieder zu erteilen. Vermutlich genau mit dem Hintergedanken, dass das nicht passieren darf, dass jemand, der auf diese Art und Weise ein auch auf Turnieren regelmäßig erscheinendes Kind, muss man ja eigentlich noch sagen, missbraucht, dass er diese Chance nicht über den Turnierbetrieb nochmal bekommen soll. Aber die FN hat dann wohl diese Lizenz tatsächlich verlängert. Und damit haben wir die Situation, dass es in der Tat passieren kann, dass die sich auf Turnieren begegnen. Und man muss vermutlich nicht lange raten, um anzunehmen, dass derjenige, der da jetzt fernbleibt, das eigentliche Opfer ist. Weil die im Grunde keine andere Chance hat, sich dem jetzt zu entziehen, als dass sie den Sport, den sie eigentlich ausüben möchte und ihr Hobby, das ihr am Herzen liegt, dass sie das jetzt im Grunde aufgibt, weil sie von Seiten des Verbandes nicht geschützt wird.
Ja, aber dann lass uns die Geschichte noch weiter erzählen, weil ich finde es sehr beeindruckend. Das ist ja immer eine Situation, in der jedes Missbrauchsopfer steckt. Und lass mich jetzt noch mal ein paar allgemeine Zahlen zum Thema sexueller Missbrauch an Frauen in Deutschland erzählen. Also es gibt eine Umfrage aus 2004, die ist in einer abgewandelten Form in 2014 wiederholt worden. Und die Ergebnisse sind ähnlich. 40% aller in Deutschland lebenden Frauen haben Missbrauchserfahrungen schon einmal gemacht. 40%, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich so unfassbar viel, ja, dass man nicht davon ausgehen darf, dass in Reitstellen die reine, feine Ponyreiterwelt ist, sondern das ist sie natürlich nicht. Wenn wir im Hinterkopf haben, dass 75% aller Mitglieder in Reitvereinen Frauen sind und nur ganz wenige Männer, ergibt sich da ein ganz eigenes Spannungsverhältnis. So, und das ist so die Ausgangssituation. Und dieses Mädchen, die damals 13 war, die der WDR symbolhaft Maya nennt, hat sich denn auch ja seinem Umfeld anvertraut, was auch keine Selbstverständlichkeit ist, weil das natürlich ein unfassbar großer Schritt ist, zuzugeben, dass man von einem Mann in irgendeiner Art und Weise sexuell angegangen worden ist.
Also von einer Vertrauensperson insbesondere, da sollte man vielleicht auch gerade nochmal darauf hinweisen, dass diese Missbrauchsfälle ja gerade immer das besondere Thema haben, dass der Missbrauch in der Regel durch Personen ausgeübt wird, die für die Jugendlichen Vertrauenspersonen sind. Der Reitlehrer, der Reittrainer, der Stallbesitzer, also Leute, die eine gewisse, aus diesem emotionalen Spannungsverhältnis heraus eine gewisse Machtposition auch haben und eine besondere Stellung haben, die es ihnen überhaupt erst ermöglicht, da so zu agieren. Also nicht nur auf das Kind oder auf den Jugendlichen einzuwirken, sondern anschließend auch noch zu verhindern, dass es bekannt wird, weil da nicht nur Scham ist, sondern weil da mutmaßlich auch unmittelbar Druck ausgeübt wird.
Und was in diesem Fall dann geschehen ist, das Mädchen hat sich tatsächlich getraut, also sich seinen Eltern zu offenbaren und auch dem Umfeld zu sagen, das ist mir geschehen. Und was ist dann passiert? Das ist auch leider ganz typisch. Das Umfeld reagiert immer so ein bisschen, also wie im 18. Jahrhundert. Naja, sie ist es selber schuld, ja, hätte sie sich anders verhalten und wendet sich ab, weil derjenige, der angegriffen wird, ja jemand ist, der Macht ausübt, der Trainer, der bestimmt, wer bei welchem Turnier wie wo startet, was machen kann. Und das ist natürlich eine ganz, ganz unselige Kombination. Deswegen finde ich es umso mehr erwähnenswert, dass dieses Mädchen und besonders auch die Eltern scheinen hier wirklich ganz stark den Rücken gestärkt zu haben, sagen, wir gehen da jetzt voran. Und wie gesagt, das Mädchen ist heute 17, der Mann ist ein Jahr im Haft, dann sieht man, wenn meine Rechenkenntnisse, die ja eh schwach sind, mich nicht verlassen, es hat 3 Jahre gedauert, bis er die Haft angetreten hat. Nach dem einen Jahr war er im Freigang. Und jetzt gehen die Eltern und die junge Frau nochmal dagegen vor. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Und man kann die Geschichte gar nicht oft genug erzählen, um anderen Mut zu machen und zu sagen, Leute, lasst euch davon nicht unterkriegen. Ich halte das für ganz, ganz wichtig.
Also, ich finde wichtig, dass man wirklich sich auch mal klar macht, in dem WDR-Beitrag war die Rede davon, dass das ein perfektes Umfeld für potenzielle Täter ist. Und dass, wenn ich als Verband um dieses perfekte Umfeld für potenzielle Täter weiß, dass ich dann natürlich nicht einfach sagen kann, ich kümmere mich so wie alle anderen darum, sondern da muss ich mich noch mehr kümmern, als man das vielleicht ohnehin müsste. Dann muss ich so wachsam sein auf dem Thema, dass ich mögliche Konflikte erkenne, bevor andere sie erkennen. Und wenn man sich bei dieser Geschichte jetzt anguckt, der WDR hat am 5.12. das erste Mal darüber berichtet, ist die Sendung ausgestrahlt worden, WDR Sport Inside. Kann man sich übrigens in der Mediathek, du hast es auch auf der Dressurstudienseite mal verlinkt, kann man sich das im Augenblick noch angucken. Danach ist ein kräftiges Rauschen durch die Presselandschaft gegangen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Da haben von der FAZ über RP Online alle wesentlichen großen Zeitungen haben darüber berichtet am Tag danach, 6.12. Und die FN hat es bis heute nicht geschafft, sich irgendwie öffentlich im Rahmen einer Presseerklärung mal zu äußern. Sie hat also sehr zaghaft da auf Presseanfragen dann wohl irgendwie reagiert mit dem üblichen, na dann werden wir uns jetzt mal kümmern. Aber sie hat bis heute es nicht geschafft, sich einmal öffentlich dazu zu äußern und da mal was klarzustellen, sich möglicherweise vielleicht auch mal zu entschuldigen für diesen Missgriff, sondern sie macht eigentlich nur so einen reflexhaften, wir sind's nicht schuld, weil angeblich hätte ihnen jemand gesagt, das hat alles keine Chance, wenn ihr da eingreift. Und im WDR-Beitrag ist eigentlich sehr schön zu sehen und auch zu hören durch andere Beteiligte, was das für eine alberne Argumentation ist. Also es gibt einen kurzen Interviewbeitrag mit dem Johannes Wilhelm Röhrig, dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Auch der hat es geschafft, in der Kürze der Zeit sich dazu zu äußern, nebenbei. Der auch ganz klar sagt, in solchen Fällen muss man dann, wenn das tatsächlich so wäre, dass die Lage rechtlich unsicher ist, ob man diese Trainer, diese Turnierlizenz jetzt verlängern darf oder nicht, dann muss man sich halt mal was trauen. Und das, glaube ich, ist genau der entscheidende Punkt. Das ist doch das, was ich von einem Verband wie der FN, der sich auf die Fahnen schreibt, wir wollen entschieden gegen Missbrauch vorgehen. Das ist die Behauptung. Wir wollen entschieden gegen solche Dinge vorgehen. Und an der erstmöglichen Stelle, wo sie sich entschieden verhalten könnten, kneifen sie, auf Deutsch gesagt, die Schwänze ein und sagen, da machen wir mal besser nix. Das ist das, was mich fassungslos zurücklässt, muss ich
Nee,
sagen.
aber Nils, es ist doch das, was wir aus unseren letzten 10 Jahren kennen, wo wir Petitionen gegen Rollkur und Co. gemacht haben. Es wird immer so lange alles unterm Teppich gehalten, bis es nicht mehr anders geht. Und dann wird reagiert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen böse und ein bisschen unfair. Liebe FN, Verzeihung, aber man darf kurz vor Weihnachten auch mal wirklich einen Frust schieben, ja?
Ich finde das nicht die Bohne böse, das mal so zusammenzufassen, weil genau so ist es. Genauso kann man das mal konzentriert auf den Punkt bringen.
Und dann lass uns noch mal
Immer dann, wenn es drauf ankommt, sind die alle fort.
und dann lass uns noch mal auf eine andere Geschichte kommen, die war im August, September diesen Jahres. Da hat der Spiegel ja auch ziemlich griffig ausgebuddelt, welche Übergriffe junge Reiter aus dem Nationalkader Springen gemacht haben. Sexuelle Übergriffe gegenüber Mädchen. Ganz, ganz unappetitliche Geschichte. Habe ich auch auf den Dressurstudien noch mal zusammengefasst. Und darauf entsponnen sich natürlich auch eine Diskussion. Und das ist durch alle Leitmedien gegangen. Wirklich, durch alle Leitmedien, die haben darüber berichtet. Und was war die Reaktion der FN? Eine Pressekonferenz, wo es hieß, wir verurteilen sexualisierte Gewalt aufs Schärfste. Und im nächsten Schritt, 1, 2 Tage später, kam ein Nachschub der Erklärung. Aber wir appellieren auch an die Eltern, die müssen ihre Kinder erziehen, sonst können wir auch nichts tun. Das sind so Momente.
Ja, also die erste Reaktion war eigentlich noch typischer, die war nämlich, da muss es sich wohl um
Genau.
bedauerliche Einzelfälle
Und
handeln.
frag mal Frauen in meinem Alter, ich bin jetzt 52 geworden, die also in den 70ern in irgendwelchen Reitstellen geritten haben. Natürlich haben Ich weiß nicht, ob wir das alle erlebt haben, aber auch ich habe das erlebt, dass in einem Privatstall jemand versucht hat, da war ich 11 oder 12, ja, mich zu küssen. Gut, ich war auch damals noch nicht handsome, also habe da mal gegengetreten, ne? Aber das haben
Also
viele
ich
erlebt.
glaube, man kann, glaube ich, zusammenfassend durchaus sagen, dass es auch in der Bundesrepublik eine gesellschaftliche Erfahrung dahingehend gibt, dass in Situationen, wo Kinder fernab ihrer Eltern unter Aufsicht anderer Erwachsener sind, es immer wieder zu Missbrauchsszenarien
Er
kommt.
kommen kann. Wir wollen jetzt, ne?
Und je isolierter dieses Geschehen ist, ja, umso regelmäßiger haben wir das. Ich will ja die einzelnen Bereiche gar nicht jetzt aufdröseln, aber das ist eine allgemeine Erfahrung, dass das, um nochmal den WDR zu zitieren, ein perfektes Umfeld für potenzielle Täter ist. Also, dass man dort besonders wach sein muss und dass man, wenn man erkennt, es ist bereits etwas passiert und wir müssen jetzt nachträglich reagieren, umso entschiedener da eingreifen muss. Und das ist ja die Dramatik, dass wir jetzt hier einen Reiterverband haben, der selber so viele bedauerliche Einzelfälle aneinander reihen müsse, dass eigentlich mal einer aufsteht und sagt, das ist ja komisch, dass das immer bei uns passiert, aber es wird nichts gemacht. Jetzt haben sie die nächste Sache
Naja, nichts
im
gemacht ist
Laufen.
jetzt nicht ganz fair. Das wollen wir jetzt mal, das wollen wir ein bisschen richtigstellen, auch wenn das, was sie machen, wenig ist, aber sie machen was im Verhältnis zu anderen Sportverbänden. Aber man muss es trotzdem mal erwähnen. Sie haben vor Jahren schon bei dem Kölner Verein Zartbitter eine Hotline eingeführt, wo in der Woche 1 Stunde, ist natürlich nichts, aber du kannst die Hotline natürlich auch immer anrufen, Mädels und Frauen sich melden können, die das Gefühl haben, dass sie sexuell angegriffen werden in irgendwelchen Reitvereinen, also im Reitsportkontext. Das ist mehr.
Also da muss ich aber wirklich mal fragen, worin besteht da jetzt die
Ja, aber
Leistung?
ja, die Leistung besteht darin, dass es auch Teil der Trainerausbildung geworden ist. Also ich meine, du weißt, ich bin kritisch gegenüber der FN, aber wir wollen fair bleiben. Und ich kenne mich nun in anderen Sportvereinen zugegebenermaßen so gut nicht aus, aber nichtsdestotrotz. Das ist immerhin ein Ansatzpunkt, den es gibt. Wir wollen das jetzt nicht schöner reden, als es ist, weil 1 Stunde in der Woche für das, was alles passieren kann, wenn man bedenkt, dass 40% der Frauen in Deutschland solche Erfahrungen gemacht haben, in Deutschland, nicht speziell nur in Reitvereinen. Aber das muss man mal anerkennen. Aber damit hört es dann auch auf. Damit ist das Engagement dann auch zu Ende.
Ja, vor allem muss doch die Frage erlaubt sein, was soll so ein Engagement wert sein, wenn man dann im konkreten Fall, da wo man tatsächlich jetzt auch einmal öffentlich wirksam auch reagieren könnte, auch mal den eigenen Leuten auch mal ein Zeichen setzen könnte und sagen, wer sich so verhält in unserem Sport, wer so eine Position als Trainer, als Reitlehrer, als was auch immer ausnutzt, den hauen wir hier raus. Der hat bei uns nichts mehr zu suchen. Und stattdessen stellt man sich hin und sagt, naja, das wissen wir nicht so genau, ob wir dem jetzt wirklich die Jahresturnierlizenz hätten verweigern können. Das ist einfach jämmerlich. Sonst nichts.
Jo.
Das ist einfach nur jämmerlich.
Jo, da kann ich jetzt kein intelligentes Argument dagegen finden. Da hast du völlig recht. Es ist einfach auch traurig, ja, traurig, weil es gäbe die Position, es gäbe die Möglichkeiten und wenn man nicht am Anfang der Kette Zeichen setzt, oder um es anders zu formulieren, oder der Fisch stinkt immer am Kopf. So, und die FN hat es doch in der Hand, sie hat doch die Möglichkeiten. Aber dann bitte habt doch mal den Arsch in der Hose und schickt die Leute vor die Tür, die nicht hier reingehören und die so einen Scheiß machen. Das muss doch möglich sein.
So, und da finde ich, gibt es wirklich eigentlich keine richtige Entschuldigung, so nicht zu reagieren. Und von daher hast du völlig recht, das stellt sich so in eine Historie bei der FN immer wieder, dass diese Art nicht zu reagieren und eigentlich auch solche Sachen erstmal laufen zu lassen, haben wir immer wieder. Es will sich, so würde ich das sagen, es will sich nicht im Ernst jemand drum kümmern. Sonst hätte es jemand getan.
Aber damit lass uns nochmal zu einem weiteren Punkt kommen, der mir auch so in der letzten Zeit immer wieder so im Kopf herumschwirrt. Wenn ich so mit Menschen umgehe, in dem Fall jetzt hier die FN, Aber ich beobachte das ja auch häufig in Online-Foren, gerade bei Facebook, wo wirklich ohne jedes Maß gepostet und geschrieben wird. Und dann frage ich mich, Leute, wenn ihr so miteinander, mit euch Menschen umgeht, wie könnt ihr dann garantieren, dass ihr mit Pferden schön, nett, fein umgeht? Wie passt das zusammen? Oder jemand, der sagt, ich hasse alle Menschen, aber ich liebe alle Tiere. Ich begreife das nicht ganz. Kannst du mir das erklären? Wie passt das zusammen?
Nee, das kann ich natürlich auch nicht erklären. Und das ist ja auch, wenn wir jetzt mal auf das aktuelle Heft gucken, wo
Genau.
Carola Schiller zwei größere Beiträge uns gebracht hat, in denen sie einmal aufbereitet hat, was eigentlich aktueller Stand der Forschung ist. Was, ich wollte jetzt sagen, den Missbrauch von Tieren, also Gewalt gegen Tiere, speziell auch Pferde angeht, wo man als Leser entsetzt lernt, dass diese Gewalt, die gegen Pferde ausgeübt wird, häufig aus dem ganz, ganz unmittelbaren Bekanntenkreis kommt. Dass das nicht irgendwelche
Ja,
unbekannten reisenden Täter sind.
Nils, kleiner Einschub. Wir reden hier über Pferdeschänder. Ja, also die typische Meldung, die du in der Zeitung liest, da hat ein Pferdeschänder ein Pferd verletzt. Und Carola Schillers Erkenntnis, beziehungsweise die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, dass es, ich kann die Prozentzahl nicht genau benennen, 90, 95%, hast du ja auch gerade eben erwähnt, ein Großteil, dass es aus dem direkten Umfeld kommt. Und jetzt darfst du weitererzählen. Jetzt bin ich wieder ruhig.
Ja, also das ist eigentlich schon, sag ich mal so, war für mich jedenfalls beim Lesen nochmal so ein sehr einprägsamer Punkt. Ich habe ja selber auch schon solche Fälle im Mandantenkreis gehabt. Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern an den Fall vom Zirkuspony Mario, das in Troisdorf ganz furchtbar grausam getötet und zerstückelt worden ist. Das war so ein typischer Fall, wo die Täterin keine persönliche Verbindung hatte zu der Pferdebesitzerin. Aber dass ein so enorm großer Anteil von Tätern aus ganz unmittelbar engem Umfeld kommt und die Motivation für diese Taten auch ganz häufig darin liegt, natürlich, also das Pferd ist da offensichtlich an sich als Pferd gar nicht mal so im Fokus, sondern es geht darum, natürlich dem Eigentümer des Pferdes oder der Eigentümerin Schaden zuzufügen und die zu quälen. Und dass dieses Näheverhältnis, diese Taten dann natürlich auch wahnsinnig dramatisch schwierig zu verarbeiten macht. Das muss ich sagen, ist mir vor den Artikeln von der Carola auch so nicht klar gewesen. Man geht doch eigentlich immer davon aus, dass das, gerade wenn das Tiere trifft, die auf weit entfernten Weiden steht, dass das vielleicht doch einfach immer Fremde sind. Aber offensichtlich ist da ein ganz großer Teil aus Näheverhältnissen heraus.
Ja, und das hat so eine Ähnlichkeit zu tatsächlichen Mordfällen bei Menschen. Bei Morddelikten ist es ja meistens so, dass zu 95 und noch mehr Prozent der Fälle der Täter aus dem direkten persönlichen Umfeld kommt. Ja? Also weil es irgendwelche persönlichen Probleme gibt. Und bei Menschen sieht man das im Krimi und stellt sich das irgendwie fürchterlich vor, weil man hoffentlich sowas aus nächster Nähe noch nicht selber miterleben musste. Aber dass das tatsächlich auch im Pferdebereich so ist, dass wenn man sich mit einem Menschen streitet, der womöglich selber Pferde hat, im selben Stall ist und dann sagt, und ich weiß, wo ich sie am meisten treffen kann, nämlich beim Pferd, und das vergifte ich jetzt mit Schneckenkorn oder verletze es mit einem Messer oder mache eine Boxentür auf vor dem nächsten großen Turnier und weiß, dass es sich verletzt, das ist so unvorstellbar, nicht wahr? Weil der andere liebt doch auch Pferde. Dann würde man doch sagen, meine Güte, das kann es doch gar nicht geben. Aber
Ja, das ist auch so, dass das Verschaffen sich einer Machtposition und jemand anders da in den Griff zu kriegen über sein Pferd, scheint also wirklich eine durchgehende Methode zu sein.
ja, das ist halt einfach Macht über jemand anderen zu bekommen, über ein Erpressungsmittel. Und dann können wir quasi nahtlos überleiten über den zweiten Artikel, den die Carola Schiller in unserem Heft geschrieben hat, nämlich wenn Tiere als Erpressungsmittel gebraucht werden. in einer Beziehung, die sich dem Ende neigt oder die gescheitert ist, wie auch immer man das bezeichnen möchte, gibt es vielleicht Kinder, gibt es vielleicht Tiere und es gibt das Paar, was sich auseinandersetzt. Und es gibt eine Institution in den USA, die sich zur Aufgabe gemacht hat, zu sagen, okay, in den USA ist es mit dem Tierschutz auch ein bisschen anders organisiert als bei uns. Wenn in den USA ein Pferd in den Tierschutz, nicht ein Pferd oder überhaupt ein Tier in den Tierschutz kommt, hier speziell Hunde und Katzen, dann gibt es einen gewissen Zeitraum, ein Zeitfenster, wo die Tiere vermittelt werden können. Der ist relativ kurz. Das sind Tage. Und wenn in diesem Zeitraum sich niemand findet, der dieses Tier nimmt, dann werden die Tiere eingeschläfert. Das heißt, der Tierschutz in den USA hat einen anderen Ansatz und vor allen Dingen einen anderen Zeitdruck, wenn da ein Tier abgegeben wird. Und aus dieser Thematik heraus, nicht nur daraus, ist folgendes System entstanden. Wenn der Jugendschutz beispielsweise in den USA sieht, dass ein Kind misshandelt wird und gleichzeitig sieht, dass eine Frau, dass Tiere in der Familie sind, dann gibt er an die Familienfürsorge noch eine weitere Meldung und er gibt an den Tierschutz eine Meldung. Weil Untersuchungen und Statistiken, wissenschaftliche Untersuchungen haben erwiesen, überall da, wo in der Gewalt in der Familie ist, wird sie sich nicht nur auf das Tier erstrecken oder auf das Kind erstrecken, sondern auch auf die Frau und im Umkehrschluss genauso. Das heißt, da, wo Gewalt gegenüber Tieren ausgeübt wird, ist das ein Frühwarnindikator für Gewalt in der menschlichen Familie.
Und ich würde gerne nochmal den Bogen zu dem ersten Thema machen, was mir jetzt, sage ich mal, so in der Kombination auch gerade durch den Kopf schießt. Die Carola hat in den Artikeln unter anderem auch dargestellt und gesagt, eine Methode natürlich, sich auch vor diesen Angriffen auf Pferde zu schützen, ist, redet darüber, sucht euch Verbündete auch im Verein und unter euren Mitstreitern im Verein, sucht da Rückendeckung und helft euch untereinander. Und das ist ja im Grunde, wenn ich überlege, was diesem Mädchen, das jetzt gerade potenziell auf Turnieren ihrem Missbrauchstäter wieder begegnen könnte und offensichtlich nicht nur von ihrem Heimatverein, sondern auch von dem ganzen Reiterverband jetzt dermaßen im Stich gelassen wird. Was das für eine traumatische Erfahrung, eine traumatische Enttäuschung sein muss, dass die einzigen, von denen man sich da vielleicht jetzt auch mal genau diese Art von Rückendeckung erhoffen könnte, wenn die dann so glorios versagen, das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug wichten, was da an Trauma übrig bleibt.
Ja, also ich glaube, dass Traumata von Frauen, natürlich auch von Männern, wenn sie solche physische und psychische Gewalt erlebt haben, immer da ist. Und gerade natürlich, wenn du es in so einem Alter erlebst, ist es vermutlich also es ist immer fürchterlich. Ich will das überhaupt nicht auf ein Alter beschränken. Aber ich glaube, wichtig ist auch zu wissen, und das hat die Carola ja auch in ihren Artikeln sehr schön geschildert, was man alles nachlesen kann bei uns im Heft. Es gibt Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Es gibt Möglichkeiten, vorauszubauen. Ja, eine ganz wichtige Möglichkeit, um diesen ganzen Terror entgegenzugehen, sei es mit dem eigenen Pferd, sei es, dass das Tier als Druckmittel benutzt wird, sich einfach Hilfe zu suchen, sich wirklich einzulassen auf Hilfe und sich auch nicht hilflos zu fühlen und zu sagen, meine Güte, ich bin die Einzige, der das passiert. Nein, Sie sind nicht die Einzige, der das passiert, oder du bist nicht die Einzige, der das passiert. Wenn 40% aller Frauen in Deutschland solche Erfahrungen gemacht haben mit physischer und psychischer Gewalt im sexuellen Bereich, dann ist man vor Gott nicht alleine. Und das ist doch eigentlich erschütternd.
Ohne Frage. Und ich denke jetzt so gerade auf der anderen Seite, da wir kurz vor Weihnachten stehen, sollten wir vielleicht die Hörerinnen und Hörer nicht allein nur mit diesen Schrecklichkeiten alleine lassen. Vielleicht sollten wir mal darauf hinweisen, dass jedenfalls das aktuelle Heft ein paar sehr, also für mich durchaus sehr erstaunliche, bestimmt für viele erstaunliche Geschichten und sehr schöne Geschichten darüber in sich trägt, wie Pferde ihren Menschen spiegeln.
Also, ich weiß, du findest das Wort Achtsamkeit ganz furchtbar, aber ich liebe es sehr,
Das stimmt.
weil das Wort Achtsamkeit, das ist ja der Titel unseres Heftes, Achtsamkeit, wenn das Pferd den Menschen spiegelt, nimmt auch so ein bisschen vorweg, Achtsamkeit bedeutet ja nicht nur Achtsamkeit mit dem Pferd, sondern auch Achtsamkeit mit sich selber. Das ist auch ein Thema des Heftes. Wenn man sich
Ja.
selber wertschätzt und sich mit sich selber halbwegs gut umgeht und sich nicht selber jeden Tag beschimpft, was man für ein Idiot ist, ist man doch in einer völlig anderen Zufriedenheit mit sich selbst. Man muss sich ja nicht alles schönreden, das meine ich ja nicht.
Eine häufig gehörte Empfehlung übrigens zum Jahreswechsel, etwas mehr auf sich selber zu achten
Ja.
und in dem Sinne dann auch mehr auf sein Pferd zu achten. Also da würde ich wirklich sagen, ich glaube, da ist für viele sind da schöne Geschichten drin. Ich habe mich da in vielem selber mal entdeckt und wir können das nicht alles so jetzt nochmal neu wiedergeben, aber in den vergangenen vergeblichen Versuchen, einen Podcast aufzunehmen, haben wir dann ja offline quasi über diverse Geschichten gesprochen, wo wir beide schon diese Erfahrung ganz häufig gemacht haben, dass man manchmal platt ist und einfach baff erstaunt, wie sehr Tiere, nicht nur Pferde, aber insbesondere auch Pferde, auf das reagieren, was wir machen, wie wir drauf sind, wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit uns selber umgehen. Ob es uns gut geht oder schlecht und dass das durchaus nicht nur Auswirkungen hat auf die Frage, ob das Pferd mal mit dem geknickten Ohr dasteht oder dumm aus der Wäsche guckt, sondern dass das bis hin zu körperlichen Erscheinungen und zu der Frage geht, ob ich das Gefühl habe, ich komme überhaupt gerade klar mit meinem Pferd oder nicht und wie häufig ich dann möglicherweise gar nicht so auf das Pferd gucken muss, eben, sondern auf mich selber.
Was mir auch wirklich neu war, war die Erkenntnis, dass Pferde den Herzschlag ihres Gegenübers annehmen, ihres menschlichen Gegenübers. Ja, also wenn der Mensch einen hohen Herzschlag hat, nimmt das Pferd den an. Das war mir nicht klar. Und das finde ich auch faszinierend und das macht auch wiederum klar, wie stark der Mensch auf das Pferd einwirkt, aber vor allen Dingen auch, wie stark das Pferd ein soziales Wesen ist, weil es in seinem Herdenverband eben darauf gedrillt ist, auch als Fluchttier, wirklich genau wahrzunehmen, was empfindet mein Gegenüber, in welcher Position und Konstitution ist mein Gegenüber. Das haben wir als Menschen so natürlich nicht nötig, im Gegensatz zu einem Fluchttier wie dem Pferd. Und das sollte uns umso mehr aber aufmerksam machen, mit welcher großen Verantwortlichkeit wir mit Pferden umgehen müssen, weil die wirklich jede Winzigkeit mitbekommen. Und das finde ich schon eine hochspannende Angelegenheit und das erklärt auch vieles, würde ich mal sagen, im Umgang mit Pferden, wenn ein Pferd widerspenstig ist oder wenn ein Pferd furchtbar ängstlich ist. Wenn ich einen ängstlichen Reiter auf ein Pferd setze, da gibt es Studien zu, denn erhöht sich. Wenn der ängstliche Reiter, in dem Moment, wo der ängstliche Reiter im Sattel sitzt, erhöht sich der Herzschlag des Pferdes. Das passiert bei einem gelassenen Reiter nicht. Und damit wird doch erstmal doppelt deutlich, wie viel Verantwortung wir haben. Es ist also nicht nur ein Zusammenspiel, wie bist du Pferd drauf, wie bin ich drauf, sondern nein, es ist im Grunde genommen viel schlimmer in Anführungsstrichen. Das Pferd übernimmt meine physische, psychische Konstitution.
Also wir halten jedenfalls mal fest, jedes zottelige Pony hat mehr Emotionalität und mehr Gefühlsstärke als Führungspersonal der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.
Das war jetzt böse.
Weil bei denen erhöht sich der Herzschlag offensichtlich nicht mal dann, wenn sie ein ernsthaftes Problem vor der Nase haben.
Na, das können wir jetzt nicht bekräftigen, ob sich der Herzschlag bei denen nicht
Das
erhöht.
ist eine Mutmaßung. Das ist eine Mutmaßung von mir. Aber ich habe den Eindruck, dass das scheinbar niemand mehr besonders aufregt.
Na, ich
In Warendorf.
persönlich würde mich freuen, weil ich glaube ja doch noch an das Gute in Menschen und ich glaube auch noch an das Gute in der FN in Warendorf. Jetzt bitte nicht lachen, doch, das tue ich wirklich. Weil durch diesen Druck glaube ich, dass wir schon erreichen können, oder vielmehr in dem Fall der WDR, dass hier die Trainerlizenz entzogen wird. Und wenn dann bitte in Zukunft mal eine Sensibilität entwickelt wird, die nicht immer nur dann an den Tag tritt, wenn wir Medien gegen Schienenbein treten. Dann wäre schon viel gewonnen.
Also es müsste eigentlich jeder, der sich im deutschen Reitsport im Verein engagiert und der das Missbrauchsthema ernst nimmt und findet, dass es ernst genommen werden muss, die müssten eigentlich alle ab Montag in Warendorf anrufen und mal fragen, ob die noch alle Tassen im Schrank haben. Das ist eine Sache, das kann nicht Sache von Medien sein, so ein Thema zu richten, sondern die FN, wenn man das schon so versteht, ist der Verband von Reitvereinen. Das heißt, das ist die Struktur, die ihrer Führungsmannschaft auf die Füße treten muss und auf die Finger hauen muss, wenn das nicht ordentlich funktioniert.
Aber ich glaube, das hat unsere Kollegin vom WDR schon getan. Das würde mich nicht überraschen, wenn in den nächsten Tagen die Mitteilung käme, dass ihm die Turnierlizenz entzogen worden wäre. Aber das ist ja im Grunde genommen nur der Anfang. Wichtiger ist ja, dass das einfach präsent bleibt im Kopf und dass eben nicht immer nur auf Mediendruck da irgendetwas passiert, sondern dass man sich von alleine auch mal bewegt und sagt, hier, wir machen da jetzt mal was. Und nicht nur fürs, ich sag mal, Dekoblatt.
Also ich hoffe natürlich, dass du mit dieser positiven Hoffnung komplett recht hast. Schon
Ja.
deswegen, weil ich jetzt den dummen Fehler gemacht habe, das schreckliche Thema doch kurz vor Weihnachten wieder hinten am Podcast aufzuwärmen.
Genau. Wir waren auf einem so schön positiven Weg.
Nun gut, aber die Nachricht, dass du grundsätzlich an das Gute im Menschen glaubst, ist ja für Weihnachten eigentlich auch keine schlechte Nachricht.
Naja gut, aber man kann einerseits grundsätzlich an das Gute im Menschen glauben, aber andererseits kann man immer kritisch bleiben und als Journalisten sind wir das, glaube ich, und bleiben das auch. Ist das jetzt ein gutes Schlusswort oder sollen wir noch irgendwas Weihnachtliches sagen?
Wir könnten als weihnachtliche Nachricht natürlich noch bringen, dass wir es bestimmen oder dass wir als guten Vorsatz für das neue Jahr uns vorgenommen haben, unsere Technik mal so sauber hinzustellen, dass wir diesen Podcast häufiger und kontinuierlicher machen, damit wir sowohl böse gegen wen auch immer sein können, als auch versöhnlich, als auch optimistisch, was auch immer, aber damit man uns einfach regelmäßiger hört.
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ich weiß nicht für wen, für uns beide auf jeden Fall, für den Rest derjenigen, die uns zuhören, hoffentlich auch. Ich freue mich, dass Sie bis hierhin ausgehalten haben und zugehört haben und ich wünsche Ihnen wirklich eine wunderbare Weihnachtszeit, einen schönen Jahreswechsel, alles Gute für das nächste Jahr und Nils, du hast das Schlusswort.
Ich wünsche das auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Seien Sie achtsam mit sich und Ihrem Pferd. Und wir hören uns wieder in
Und das,
2019.
wo du das Wort hast. Grandios, Nils. Alles
Naja.
gut. Danke für das Gespräch. Wir
Also,
hören uns. Bis dahin. Tschüss.
tschüss.